Soundtrack.
Wow.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und heute geht's weiter mit Harry Potter. Ganz nebenbei bemerkt ist, wenn ihr das gerade live auf Radio Frei hört oder auch auf Krankiste FM, heute ist Weihnachten, heute ist Heiligabend schön auf jeden Fall in jeder Hinsicht, dass ihr gerade da seid und diese Sendung mithört. Es wird nicht sonderlich weihnachtlich, sondern wir machen einfach weiter mit Harry Potter und das reicht ja für viele auch schon, da ja für viele Menschen die Harry Potter Filme zum festen Bestandteil der Weihnachtszeit kommen und sehr viele Leute die freien Tage nutzen, die Harry Potter Filme zu rewatchen. Nutzen wir eben die Weihnachtstage, um die Harry Potter Soundtracks zu rehearen, wenn man das so nennen möchte. Wir waren in der letzten Ausgabe im Jahr 2005 hängen geblieben bei Harry Potter und der Feuerkelch, seines Zeichens der vierte Film und auch die Verfilmung des vierten Romans. Und mein persönlicher Lieblingsfilm der ganzen Reihe und ich muss auch sagen, der Roman, also der Teil 4 in Roman- und Filmform haben mir bis dahin und auch danach, muss ich sagen, einfach am allerbesten gefallen. Es hat alles nicht ganz so geklappt, wie sich das Warner mit seinem Veröffentlichungs- und Produktionsplan vorgestellt hat, nämlich in jedem Film, in jedem Jahr einen neuen Film fertigzustellen, um eben so ein ganz kleines bisschen das auch voranschreitende Alter der Hauptdarsteller, Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint so ein bisschen zu kompensieren, die gerade in einer Phase, sagen wir mal, waren, einer Wachstumsphase, in der sie sich sehr schnell veränderten. Ich finde, am ehesten sieht man das tatsächlich auch bei Daniel Radcliffe, der eben Harry Potter gespielt hat. Und sagen wir mal, der visuelle Sprung zwischen dem kleinen, jungen Harry Potter, den man in Teil 4 durchaus noch sehen konnte, und der Harry Potter, der er dann eben in Teil 5 nur 2 Jahre später plötzlich war, das ist schon ein krasser Schritt gewesen. Man sieht da optisch schon ein gewisses Alter, was die Figur zu der Zeit ja eigentlich auch hätte haben sollen. Also mit anderen Worten, Harry Potter war für Teil 5 war ja eigentlich 14 Jahre alt und Daniel Radcliffe war zu dem Zeitpunkt, als das gedreht wurde, aber bereits 18 Jahre alt. Und ey Leute, man sieht es einfach, das ist einfach kein 14-jähriger Junge, sondern ein erwachsener junger Mann. Und man hat hier in diesem Film etwas gemacht, was man in den vorigen Teilen auch schon verwendet hat, versucht hat. Ich finde, in Teil 4 ist es noch nicht so richtig aufgefallen, da habe ich es nur irgendwann mal gemerkt, weil ich dachte, Moment mal, Daniel Radcliffe ist doch eigentlich viel größer gewesen. Sieht aber so klein aus, wie so ein kleiner Junge, von der Körpergröße auch. Und da hat man aber auch noch nicht nur mit digitalen Tricks gearbeitet, sondern eben auch so mit Perspektiven, mit Klamotten. Daniel Radcliffe hat über weite Strecken Klamotten getragen, die einfach ihm einen Tick zu groß waren, damit er kleiner wirkt. Also solche Sachen wurden da angewendet, deswegen fügt sich das zu einem recht stimmigen Bild ein. Und in Teil 5 hat man das dann alles komplett digital gelöst. Das heißt, die drei Hauptdarsteller innen sind digital nachträglich verkleinert worden und das sieht man in manchen Bildern so krass, dass man denkt, das haut ja auch von den Proportionen alles überhaupt nicht mehr hin. Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, also mich hat es teilweise rausgerissen, als ich den Film jetzt wieder gesehen habe, ist mir das wirklich sehr stark aufgefallen. Generell auch die digitalen Effekte in diesem Teil, kann ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Wichtig ist, ab diesem Film hat sich alles ein bisschen verändert, denn ein Regisseur hat hier die Regie übernommen, der dann für die gesamte restliche Reihe als Regisseur verantwortlich war und auch noch darüber hinaus die drei Fantastic Creatures bzw. Fantastische Tierwesen Filme gemacht hat. David Yates heißt dieser Regisseur, ist ein Filmemacher, der abgesehen von den Harry Potter Filmen, für die er verantwortlich war, immerhin ganze 4 Filme und dann eben noch die 3 anderen Filme, hat er gar nicht so wahnsinnig viel gemacht, vor allem sehr viel fürs britische Fernsehen und eben ein sehr zuverlässiger, sehr aufs Handwerk fokussierter Filmemacher, der eben ganz klar deswegen auch engagiert wurde, weil er eben keinerlei, sagen wir mal, kreative Ausflüge oder sowas versucht hätte oder eine eigene Handschrift da großartig mit reindrücken sollte, sondern einer, der sich wirklich ans Drehbuch hält und das abarbeitet und zügig, schnell und auch überzeugende Ergebnisse dann hinterlässt. Denn ein weiterer Unterschied zu den vorigen vier Filmen ist hier bei Teil 5, der übrigens der Orden des Phönix heißt, habe ich glaube ich schon gesagt. Denn Joanne K. Rowling, die bis dahin seit Teil 2 und dem großen Streit mit Chris Columbus Setverbot hatte, da gab es neue Verträge und sie durfte wieder ans Set und hat ein wesentlich größeres Mitspracherecht bei den Dreharbeiten gehabt ab Teil 5. Und auch die Bücher haben sich verändert, denn Joanne K. Rowling hat ja noch während die Filme produziert und auch veröffentlicht wurden und im Kino liefen und man gemerkt hat, wie erfolgreich das alles lief, hat sie ja noch an ihren Romanen weitergeschrieben. Das heißt, als Teil 5 in die Kinos kam, war noch nicht klar, wie der letzte Band, der letzte Harry Potter Roman enden wird. Das war zu diesem Zeitpunkt noch ein Geheimnis. Und ich bilde mir ein, das auch zu erkennen anhand der Motive, die plötzlich in Teil 5 ganz wichtig waren und ausgearbeitet wurden, sowohl im Buch als auch im Film dann, dass sie SchreibassistentInnen bekommen hat, die ihr ein bisschen geholfen haben, das alles in Richtungen zu lenken, die man dann auch möglichst gut und adäquat verfilmen kann. Das ist nur meine Behauptung. Ich glaube, da gab es nie irgendwelche Beweise. Aber ich bilde mir ein, das könnte man ab Teil 5 ganz gut sehen, dass sich da alles so ein ganz kleines bisschen verändert hat. Das ist aber auch an sich okay, denn auch in der Welt von Harry Potter hat sich mit dem Ende von Teil 4, das ich hier nicht großartig spoilern möchte, einiges getan. Die sowohl die Muggelwelt, also unsere normale Welt, als auch vor allem die Wizardry World, die Zaubererwelt, die das ist alles wesentlich düsterer und gefährlicher geworden. Und es ist sogar so, dass Harry Potter, der ja die Sommerferien über immer bei seiner Pflegefamilie, bei seinem schrecklichen Onkel, bei seiner noch schrecklicheren Tante und seinem unerträglich schrecklichen Cousin Dudley verbringen muss, dass er dort auf einem öffentlichen Spielplatz in Anwesenheit von Dudley von Dementoren angegriffen wird. Das sind ja die bösartigen Wächter von Azkaban, die irgendwie zum Ministerium, Zaubereiministerium gehören und eigentlich als Wächter in Azkaban, dem großen Gefängnis für Zauberer, dort unterwegs sind. Und aus irgendeinem Grund werden Dudley und Harry in der Öffentlichkeit angegriffen und er muss sich wehren. Er manifestiert einen Patronuszauber, um sich und Dudley zu retten. Und das ist ja verboten. Wie wir wissen, dürfen minderjährige Zauberer außerhalb von Hogwarts nicht zaubern und schon gar nicht in Anwesenheit von Muggeln. Woraufhin Harry Potter erstens der Schule verwiesen wird und zweitens im Ministerium bei einem Tribunal vorgeladen wird. Hier soll er also dann vorsprechen und seine gerechte Strafe empfangen. Und hier taucht dann Dumbledore auf, der ihn verteidigt gegen, wie hieß er, Fudge? Ja, Fudge ist, glaube ich, der Zaubereiminister. Ich habe den Vornamen jetzt vergessen. Aber der ist inzwischen ganz schön paranoid geworden, denn der will nicht so richtig glauben, was da so Schreckliches, Angebliches passiert sein soll am Ende von Teil 4. Und die Hinweise verdichten sich, dass eine gewisse Person wieder auftaucht und alles ganz schlimm wird. Und er sagt aber, ach Quatsch, das passiert schon alles nicht. Und wer das behauptet, ist ein Lügner und kommt in den Knast. Also so ein ganz kleines bisschen Kontrolle durch Angst spielt hier durchaus eine Rolle. Generell sind die Themen, die in diesem Film aufgemacht werden, auch in dieser Geschichte, sehr, sehr düster. Es geht ganz viel um Angst, um eine Bedrohung, die sich aufbaut, eine Bedrohungs Lage. Es geht auch ganz viel um eben Kontrolle der Obrigkeit bis fast hin schon zu faschistoiden Tendenzen, die da in dieser Zaubereiwelt sich plötzlich aufmachen. Es geht ganz viel um das Älterwerden natürlich, auch um das Herausforderungen sehen und annehmen, um das Rebellieren gegen bestehende Ordnung. Und das sind alles sehr erwachsene Themen. Und ich finde, das ist auch gut, dass diese Geschichten diese erwachsenen Themen sozusagen thematisieren und das zum Zentrum machen, was ich immer ein bisschen merkwürdig finde und auch gerade im Film, der ist sich am Anfang vor allem nicht so sicher, was er jetzt für eine Tonalität haben möchte. Einerseits sind es eben diese sehr ernsthaften und auch düsteren Momente, andererseits gibt es aber dann so aufgelockerte, lustige Zauberei, Magie und Harry Potter Sachen. Und ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht mehr, wie das im Buch war, aber im Film kam es mir noch so ein bisschen unausgeglichen vor und als würde das alles nicht so richtig passen. Und ich finde, das hört man auch an der Musik. Die stammt in diesem Film von Nicholas Hooper. Das ist ein Komponist, der vor allem auch fürs Fernsehen gemacht hat, auch bei einigen früheren Projekten von David Yates mit Musik gemacht hat, aber sonst nicht weiter in Erscheinung getreten ist. Also ich kann jetzt keine berühmten Referenzen nennen, bei denen Nicholas Hooper irgendwie die Musik gemacht hätte. Und ich glaube, der ist auch noch ein bisschen hin und her gerissen bei diesem Film. Der weiß noch nicht so richtig, ist es jetzt witzig, ist es locker, ist es düster, ist es ernsthaft. Also so wie der Ton, wie der Film auch Probleme mit der Tonalität zu haben scheint, trifft das auch auf die Musik zu. Und wir werden es gleich am Anfang hören. Da gibt es so ein, zwei Stücke, die so ein bisschen lustig, locker sein sollen. Und danach wird es ziemlich schnell ziemlich düster. Insgesamt mag ich den Soundtrack. Er lässt auch so ein bisschen die Original John Williams Musik ein bisschen durchschwingen. Also das Hedwigs-Theme ist natürlich mit dabei. Und ansonsten ist der sehr atmosphärisch. Es gibt so ein paar orchestrale Spitzen, wo es ziemlich pompös wird und ziemlich fett. Es gibt aber auch ein paar sehr leise und sinnliche Stücke und das ist alles insgesamt ein ganz netter, guter Soundtrack. Es fehlt aber, wie ich finde, so ein bisschen an erinnerungswürdigen Akzenten. Und so hat man das Gefühl, der Soundtrack plätschert so ein bisschen vor sich hin und das ist auch der Eindruck, den ich von dem Film insgesamt hatte, auch jetzt beim wiederholten Schauen. Ah, da fehlt so ein bisschen an Dynamik. Irgendwie plätschert das alles so vor sich hin. Wir hören jetzt trotzdem mal rein in den Soundtrack zu Harry Potter und der Orden des Phönix aus dem Jahr 2007. Und der Soundtrack ist komponiert von Nicholas Hooper.
Thank you. Wo kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack. Auf Radio Frei.
Oh.
Willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute erneut Harry Potter, sind mittlerweile bei den Teilen 5 und 6 angelangt, haben in der ersten Hälfte gerade eben in den Soundtrack zu Harry Potter und der Orden des Phönix aus dem Jahr 2007 reingehört. Und was soll ich euch sagen, dieser Film hat mir persönlich nicht mehr so gut gefallen. Ich fand ihn ganz schön lang, nicht direkt langweilig, aber langatmig und wie gesagt, Tonalitätsprobleme und ja, es fehlte so ein bisschen an Peaks, finde ich. Und das war vielen, vielen Fans und vielen Leuten, die den im Film im Kino gesehen haben damals, aber total egal. Der Film hat total gut funktioniert, wurde total gut rezipiert. Die Fans waren begeistert, vor allem diejenigen, die eben die Bücher kennen und das bei den vorigen Verfilmungen durchaus bemängelt haben, dass da sehr viel gestrichen wurde zugunsten der Dramaturgie des Films. Das ist hier in Teil 5 wieder ganz anders gewesen und da gab es ganz viele Momente, Liebhabermomente, Szenen, die vielleicht andere Filmemacher rausgenommen hätten, aber dadurch, dass Joanne K. Rowling, die Autorin, auch wieder direkt am Set anwesend sein durfte und ein sehr starkes Mitspracherecht hatte, hat man das dem Film dann auch sofort wieder angemerkt, dass da ganz viel Details und Momente auch drin sind. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, wir müssen noch mal kurz über die visuellen Effekte von Teil 5 reden. Da gibt es wirklich ganz komische Momente, die visuell ganz merkwürdig aussehen. Es gibt am Anfang relativ einen Besenflug durch das nächtliche London und das sieht ganz furchtbar schlecht aus. Also es wurde so ganz billig reinkopiert, so sieht es aus und mit wackeliger Kamera, so wie in den 80er Jahren vielleicht sowas technisch durchgeführt wurde. Auf der anderen Seite gibt es dann gegen Ende eine Szene, in der ganz viele Kristallkugeln aus so einem Regal runterfallen und diese Splitter und diese ganzen Partikel, die da rumfliegen, das sieht richtig, richtig toll aus und ist visuell wahrscheinlich einer der schönsten Momente in der ganzen Reihe. Dann gibt es nochmal eine Szene mit so einem, mit dem Bruder oder Halbbruder von Hagrid. Das ist so ein großes CGI-Riesenbaby. Das sieht auch überhaupt nicht toll aus. Und auf der anderen Seite gibt es eine Feuerwerksszene mit den Weasley-Zwillingen. Auch hier ganz viele Effekte und ganz viele Partikel, viele Explosionen, viele Funken. Und auch das sieht richtig, richtig gut aus. Also es ist immer so ein Hin und Her und man konnte sich gar nicht so richtig einigen, wie denn jetzt nun die technische Umsetzung und der visuelle Stil des Films sein sollte. Und mit Teil 6, nämlich Harry Potter und der Halbblutprinz, da gab es auch so seine Schwierigkeiten, was die Produktion anging, denn es gab den Autorenstreik zwischendurch. Das heißt, mitten während der Dreharbeiten oder noch mitten während der Produktion dieses Films musste pausiert werden, weil die Autoren gestreikt hatten und es konnte niemand ein Drehbuch schreiben, geschweige denn Drehbuchänderungen vornehmen, was ja in Anwesenheit von Joanne K. Rowling am Set durchaus immer mal vorgekommen ist, dass da auch Dinge schnell geändert werden mussten und das durfte nicht passieren, weil eben die Gewerkschaft gestreikt hat und das hat sich alles nach hinten verschoben und auch hier war der Plan, den Film ein Jahr nach dem vorigen Film in die Kinos zu bringen, ist gescheitert. Der Film kam also 2009 dann in die Kinos. Daniel Radcliffe hat gerade seinen 20. Geburtstag gefeiert und musste jetzt einen 15-Jährigen mimen. Also mittlerweile hat man das aber aufgegeben, sozusagen noch suggerieren zu wollen, dass es sich hier um einen 15-jährigen Jungen handelt, sondern man hat das einfach hingenommen, dass Daniel Radcliffe aussah, wie er aussah und stattdessen mit ein bisschen seiner Frisur und seinen Klamotten, die so ein bisschen Highschool-Style, so ein bisschen legerer, aber schicker Stil sein sollte. Und ich finde, das hat auf jeden Fall besser geklappt, als irgendwie digital irgendwas noch verkleinern zu wollen. In Teil 6 wird die Geschichte, die in Teil 5 dann so sich weiterentwickelt hat, entsprechend weitererzählt. Der fünfte Teil hat sehr, sehr tragisch geendet, das möchte ich nur mal sagen. Und wir fangen also dementsprechend niedergeschlagen an und auch Harry Potter ist in einer mäßigen Stimmung. Er ist nicht mehr bei seiner Pflegefamilie, sondern ist sozusagen alleine unterwegs, on the road. Er fährt ganz viel mit den Zügen, verbringt sehr viel Zeit auf Bahnhöfen und trifft dort dann eines Tages auf Dumbledore, der ihn mitnimmt zu einer besonderen Mission. Sie sollen nämlich einen verschollenen Zauberer finden, der dann in Hogwarts arbeiten soll als neuer Lehrer. Slughorn heißt der. Der war früher auch schon mal in Hogwarts und ist vor allem bekannt dafür, dass er nur die berühmtesten Zauberer und Hexen in seiner Klasse hatte, die danach, nachdem sie also bei ihm in der Schule waren, aus denen ist allen was Krasses geworden. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass zum Beispiel auch die Mutter von Harry Potter, Lily Potter, war bei dem in der Klasse und noch ein anderer Zauberer, der später ganz groß werden sollte, namens Tom Riddle. Und das versucht der Film auch so ein bisschen wie so eine Art Psychogramm, so ein bisschen in die Vergangenheit von Tom Riddle reinzuschauen. Was war das für ein Typ, als er jung war? Wie hat der sich entwickelt? Warum ist der so, wie er ist? Interessanter Nebenplot, aber so richtig viel Substanz kriegt das hier nicht. Und vielmehr geht es eigentlich darum, was im Hintergrund passiert. Denn wer zum Teufel ist denn der Halbblutprinz? Und was zum Teufel hat der denn mit diesen ganzen schrecklichen Ereignissen zu tun, die Zaubererwelt und auch mittlerweile wirklich auch die Muggelwelt in Form von Anschlägen betreffen. Und dazu kommt noch so ein bisschen Teenie-Romanzen-Drama mit dazu, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil das wirklich toll aufgelockert hat. Es gibt ein paar wirklich witzige Momente und die wirken diesmal gar nicht so aufgesetzt. Das wirkt alles wesentlich runder als noch im vorigen Teil und hat mir persönlich total gut gefallen. Also Harry Potter und der Halbblutprinz, dieser sechste Film, den fand ich wieder richtig, richtig gut. Der hat Spaß gemacht. Wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack, denn der ist auch wieder von Nicholas Hooper und genauso wie auch der Film selbst ist auch der Soundtrack nochmal einen Tick runder, nochmal einen Tick schöner. Auch hier fehlt es wieder so ein bisschen an Leitmotiven und an erinnerungswürdigen Momenten, aber insgesamt wirkt das alles ein bisschen runder. Es hat nicht mehr so ein komisches Gitarrensolo wie zum Beispiel noch im vorigen Film, was ein bisschen deplatziert wirkte. Und gerade der Einstieg, der Anfang, die ersten Klänge, das gehört somit zu den schönsten Sachen, die musikalisch in den Harry Potter Filmen so passiert sind. Und deswegen hören wir jetzt gleich mal rein in den Soundtrack zu Harry Potter und der Halbblutprinz aus dem Jahr 2009, komponiert von Nicholas Hooper.
Thank you.
Und das war's für diese Ausgabe. Wir haben heute weitergemacht mit den Harry Potter Filmen, haben reingehört in die Soundtracks zu Harry Potter und der Orden des Phönix aus dem Jahr 2007 und in den Soundtrack zu Harry Potter und der Halbblutprinz aus dem Jahr 2009. Ich möchte am Ende nur noch kurz sagen, dass ich diese Filme grundsätzlich schon gerne geguckt habe, aber mir diese beiden auch schon nicht mehr so gut gefallen haben wie der vierte Teil, wobei der sechste auch wieder wirklich ein Lichtblick sozusagen für mich gewesen ist. Insgesamt ist auf jeden Fall zu vermerken, dass die Filme sehr, sehr viel düsterer sind und das nicht nur inhaltlich, sondern eben auch visuell. Das ist alles sehr dunkel und deprimierend teilweise und auch gerade finde ich das Ende des sechsten Teils, ich spoilere nicht, aber auch das ist so niederschmetternd und deprimierend, dass ich persönlich eigentlich mental so weit runtergezogen war, dass ich gar nicht, keine große Lust hatte oder keine große Motivation hatte, unbedingt hören zu wollen, wie es denn jetzt trauriger, tragischerweise weitergeht. Aber natürlich ist es weitergegangen und über die letzten beiden Harry Potter Filme spreche ich dann hier in der nächsten Ausgabe. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der Jan.